Ja, es macht ja auch total Sinn, sich das immer wieder anzuschauen. Auch das ist etwas, was wir schon häufiger angesprochen haben. Es hilft ja nicht, es einmal zu reformieren und dann wieder die nächsten 40, 50 Jahre der Entwicklung hinterherzuhängen, sondern man muss es einfach als kontinuierlichen Prozess betrachten.
Genau, die Welt dreht sich weiter. Ich habe letztens auch, muss ich gerade noch mal dran denken, an das Bildnis Schlaglöcher auf Autobahnen oder so. Sie sind auch jedes Jahr wieder da und jedes Jahr muss man sie stopfen.
Ja.
Ist halt Arbeit, aber sonst verkommt es ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Smart and Nerdy, dem Podcast mit Tamara.
Hallo.
Und mir, Regina. Und wir beschäftigen uns wie immer mit den Themen und Artikeln aus der Fachzeitschrift IMIO, welche sich derzeit mit dem Thema Digital Future Skills beschäftigt. Sag mal, Tamara, wusstest du, dass die Begriffe digitale Kompetenzen und Future Skills oder Digital Future Skills, auch wenn sie oft synonym verwendet werden, streng genommen gar nicht das Gleiche beschreiben?
Ja, tatsächlich habe ich das in einem der Artikel in der aktuellen Ausgabe gelernt. Wobei ich weiß gar nicht, ob ich das nicht schon vorher mal bei einem Artikel gelesen habe, aber auf jeden Fall ja, weiß ich, dass es zumindest sehr viele verschiedene Definitionen dafür gibt und jeder da so ein bisschen seiner eigenen folgt und es deshalb auch sehr häufig in diesem Bereich dann zu Verwirrungen kommt.
Genau. Die synonyme Verwendung oder diese Überschneidung sorgt für Verwirrung. Aber so ist es in der wissenschaftlichen, im wissenschaftlichen Arbeiten. Man hat Definitionen, die teilweise sehr genau sind und sich da ja teilweise auch nur minimal unterscheiden und es gibt Überschneidungen. Aber effektiv macht man das einfach, um einen Begriff gut definieren und systematisieren oder kategorisieren zu können. Und diese Definitionen beschäftigen sich eben mit dem Kompetenzbegriff. So gibt es auf der einen Seite zum Beispiel das europäische Kompetenzrahmenmodell, welches generell Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen definiert und beschreibt. Und dort sind digitale Kompetenzen ein Teil. Und konkret sind diese digitalen Kompetenzen nochmal in sechs Bereiche aufgeteilt, welche im Überblick Informations- und Datenkompetenz sind, Kommunikation, Kollaboration, Erstellung digitaler Inhalte und digitales Lernen, Sicherheit in digitalen Umgebungen sowie agiles Arbeiten und Problemlösen.
Okay, das heißt, das waren jetzt nur die digitalen Kompetenzen, die da eben
Genau.
ein Teil von sind. Das heißt, das europäische Kompetenzrahmenmodell ist eigentlich schon sehr detailliert, oder?
Ja, das könnte man so sagen. Also vor allem dieser digitale Kompetenzaspekt des ganzen Frameworks. Hingegen ein etwas groberer Framework ist der für Future Skills. Der unterteilt in vier Kompetenzen, vier Schlüsselkompetenzen, wobei diese man nochmal in digitale Kompetenzen oder nicht digitale Kompetenzen aufdröseln könnte. Das sind einerseits technologische Kompetenzen, die sich konkret eben mit Nutzung von entsprechenden Technologien, aber auch Softwareentwicklung oder Kenntnissen in Bezug auf Data Analytics oder künstliche Intelligenz beschäftigen. Also das ist dann auch etwas überwiegend für Tech-Spezialisten. Generellere digitale Schlüsselkompetenzen, die ja effektiv einen ermöglichen, in einer digitalisierten Umwelt sich zurechtzufinden und aktiv an ihr teilzunehmen, sowohl im Berufsleben auch eben auf gesellschaftlicher Ebene. Das haben wir während der Pandemie auch nochmal zu spüren bekommen, wie wichtig das ist.
Oh ja.
Genau, klassische Kompetenzen sind dann eben nicht digital und ja, der Grundbaustein, die Basis für sowohl individuellen Berufserfolg, aber auch den Erfolg einer Organisation und sind zum Beispiel, ja, ich muss da so ein bisschen an Soft Skills denken, so Klassiker wie Lösungsfähigkeit oder Resilienz. Transformative Kompetenzen ist dann neu relativ und ist der, ja, wie man mit großen gesellschaftlichen Herausforderungen umgeht, konkret die Missionsorientierung oder Innovationskompetenz, also wie kann ich Leute für mein Vorhaben, sei es jetzt in Bezug auf den Klimawandel beispielsweise, überzeugen und Lösungen erarbeiten und umsetzen.
Klingt auch so ein bisschen, finde ich, nach Gründergehen, oder?
Ja, stimmt.
Also habe ich die Fähigkeit, Leute mitzunehmen, denen meine Vision klarzumachen, sie dafür zu begeistern.
Genau, das ist so ein bisschen so auch eine Unternehmensführungskompetenz. Und da sieht man auch, dass es eben nicht nur um rein, wie bediene ich einen Computer oder wie benutze ich das Internet geht, sondern auch einfach um persönliche Kompetenzen, persönliche Entwicklung.
Ja.
Und wir haben jetzt mal so ein bisschen der Rückblick auf das letzte Mal, da ja auch schon in der Schule, also wir haben auf die Schule geblickt, welche Kompetenzen, Fähigkeiten man dort schon erlernen könnte, inwiefern diese Digital Future Skills schon umfassen könnten und da vorwegnehmen könnten, die
vielleicht
Basis bauen.
Sollten?
Ja, sollten.
Also könnten, das finde ich noch sehr weich, aber also ich würde sagen, da wird vielleicht der Grundstein gelegt und wenn wir das verpassen, dann haben wir zukünftig ein Problem und hängen vielleicht jetzt gerade schon so ein bisschen hinterher.
Genau, da war ja auch, da sind wir, glaube ich, drauf eingegangen, wie andere andere Länder und deren Schulen in der Pandemie eben reagiert haben und welche Möglichkeiten denen so zur Verfügung gestanden haben. Ja, aber was ist denn jetzt, wenn wir haben es gerade angesprochen, die Schulen nicht bereit sind, diese Kompetenzen zu vermitteln?
Ja,
und genau. Vielleicht unter unseren Zuhörenden sind vielleicht die meisten auch schon aus der Schule raus.
Wahrscheinlich.
genau, das heißt, wo ist denn der nächste Anknüpfungspunkt? Und ganz logisch wäre nach dem Schulabschluss vermutlich die nächste Gelegenheit die Berufsschule.
Genau, die Berufsausbildung. Ne? Wir haben ja auch schon mal, glaube ich, drüber gesprochen in der Folge Bots am Bau, wie das in der Berufsausbildung so aussehen kann und wie der Wandel da vielleicht auch aussieht. Und dass sich eben Berufsschulen ebenfalls darauf einstellen müssen und nicht nur mit der technischen Ausstattung den Schritt in die Zukunft gehen müssen, sondern eben auch inhaltlich.
Genau, da haben wir es auch schon mal angeschnitten. Heute können wir uns das Ausbildungssystem mal ein bisschen genauer anschauen. Wir haben ja hier in Deutschland ein duales System, also einerseits die Berufsschule, aber auch eben das Lernen im Betrieb mit Praxiserfahrung. Und das ist ja international tatsächlich angesehen, das bringt einige Vorteile, nämlich durch diese Dualität zwischen theoretischer Wissensvermittlung und Praxisnähe haben die Auszubildenden effektiv breite Grundlagenkenntnisse, auch eine gewisse Autonomität in ihrer Handlungsfähigkeit, sind natürlich gewohnt, im Team zu arbeiten. Und das Ganze bringt natürlich auch Flexibilität bei der Arbeitsorganisation. Im internationalen Vergleich sieht man sogar, dass die Selbstorganisation besser funktioniert, weswegen man weniger Vorgesetzte für Fachkräfte braucht. Und da muss ich auch so ein bisschen dran denken, ich habe mal ein Video gesehen von einem deutschen Bäckermeister, der nach Japan ausgewandert ist und dort eine Bäckerei eröffnet hat und die lief so gut, dass er letztendlich auch angefangen hat, eben Auszubildende auszubilden.
Ja.
Und er meinte auch, das ist so ein bisschen, nicht unbedingt ein Kulturschock, aber er hat gemerkt einfach auch die Unterschiede, dass sie da sehr aufmerksam sind, eben in dem Praxisbetrieb, sich die Notizen machen, sehr fokussiert auf einen Bereich sind und sobald es an den nächsten Bereich sind, ist die Transferleistung vielleicht nicht so gegeben.
Okay.
Also das fand ich auch sehr interessant und da zeichnet sich auch aus, dass diese Grundlagenkenntnisse sowohl praktisch als auch theoretisch wohl eine gute, schnelle Lernkurve ermöglichen, aber auch die Anpassung auf neue Umstände.
Ja.
Genau.
Noch kurz eine Zwischenfrage. Hat dieser Bäcker denn auch in Deutschland ausgebildet? Also konnte er denn den direkten Vergleich ziehen?
Ich glaube schon, aber es ist tatsächlich auch schon ein bisschen länger her, dass ich das Video gesehen habe.
Ja, alles klar. Es klingt jedenfalls so, als ob wir in Deutschland Meister der Fachkräfteausbildung wären und als würden uns alle möglichen Nationen um unser Ausbildungssystem beneiden vielleicht. Trotzdem haben wir einen Fachkräftemangel und ja, eigentlich sagen alle, es will keiner mehr eine Ausbildung machen. Wie geht das zusammen?
Genau, das ist natürlich jetzt ein komplizierteres Thema, das die Folge insgesamt wahrscheinlich sprengen könnte, aber wir können es ja mal kurz vielleicht versuchen, zusammenfassend zu beantworten. Und natürlich geht es auf den Personalmangel zurück, der aufgrund demografischer Entwicklungen einfach gegeben ist in Deutschland. Aber wenn man sich mal die Statistiken anschaut, beim Agentur für die Arbeit sind die einzusehen. Seit 2011 sieht man, dass es einen Trend gibt, dass Ausbildungsplätze zunehmend unbesetzt bleiben. Mhm. Das ist zuletzt in 2023 auf rund 73.000 unbesetzte Ausbildungsplätze gestiegen.
Das ist natürlich schon eine wahnsinnige Menge.
Während die Anzahl unversorgter BewerberInnen relativ gleich blieb. Also um die 25.000 mal mehr, mal weniger. Das heißt, auch das Verhältnis von zwischen unbesetztem Ausbildungsplatz und BewerberInnen geht halt auseinander, was das da auch einfach nochmal zeigt. Allerdings noch ist die Quote unter den Beschäftigten ganz gut. Wenn man sich da im Betrieb anschaut, sind die ungefähr bei 60% Ausgebildeten unter den Beschäftigten, unter den Angestellten, was in manchen Branchen sogar noch höher ist. Und dementsprechend ist auch der Anteil an Angelernten oder Ungelernten, also solche, die auch keinen Abschluss durch ein Studium haben, auch sehr gering.
Das wird sich ja deutlich nochmal verändern. Genau. Auf jeden Fall, denn aktuell
sind die Babyboomer noch nicht in Rente.
Ja, die Babyboomer-Generation wird da ja noch gerade reingerechnet.
Genau, die sind aktuell noch dabei. Das wird sich dann natürlich auch nochmal deutlich ändern. Und da sieht man auch, dass hier vielleicht auch wieder ein Bedarf ist, umzudenken. Mhm. Aber das wollen wir uns ja heute unter anderem auch anschauen. Was auch sehr interessant ist für den Aspekt, wir haben tatsächlich die Möglichkeit für ein breites Spektrum an Berufen eine Ausbildung abzuschließen. Denn wenn man jetzt wieder auf den internationalen Vergleich zurückkommt, gibt es in anderen Ländern für die gleiche Tätigkeit das sind Anlerntätigkeiten oder man braucht ein Studium.
Oh, das ist aber auch eine sehr große Diskrepanz irgendwo.
Also natürlich nicht für den gleichen Beruf, aber so etwas, was man hier zum Beispiel in der Informatik, klar gibt es die Option zu studieren, aber wir ermöglichen auch den Zugang über eine Ausbildung in den Bereich. Oder in BWL, klar kann man ein Studium machen, aber es gibt auch viele kaufmännische Ausbildungen, die den Einstieg vielleicht ermöglichen und man ein Studium anschließt.
Mhm. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich auf der einen Seite ja schon etwas höhere Anforderungen, wenn jemand in den Beruf einsteigen möchte. Wir sagen, okay, mach bitte eine Ausbildung. Mhm. Wir haben wenig ungelernte Kräfte bei der Arbeit. Andererseits ermöglichen wir dadurch ja aber auch mehr Leuten den Zugang zu gewissen Tätigkeiten. Ne? Wenn wir sagen, okay, wir bieten sowohl Ausbildungen in diesem Bereich an, vielleicht auch erstmal zum Einstieg und wenn du später noch dazu studieren möchtest, dann darfst du das gerne tun und dich weiter qualifizieren.
Es gibt ja auch oft die Abfrage, ob man etwas Ähnliches schon gelernt hat und dann kann man sich den einen oder anderen Kurs vielleicht sogar sparen.
Ja, genau, das gibt es natürlich auch. Ja, wenn wir jetzt nochmal auf Fachkräftemigration schauen vielleicht, also was ja auch noch immer ein sehr großes Thema ist und wahrscheinlich die nächsten Jahre auch bleiben wird, gibt es einerseits, würde ich sagen, Chancen dadurch, durch unser Ausbildungssystem, aber natürlich auch Probleme. Denn ja, Menschen, die in ihren Heimatländern vielleicht als ausgebildete Kräfte gelten.
Weil sie so eine Anlerntätigkeit gemacht haben und natürlich Berufserfahrung haben.
Ja, und weil es dort auch nicht anders erforderlich ist. Ne? Also warum sollte ich da irgendwie mehr machen? Oder wenn es vielleicht gar nicht angeboten wird, habe ich gar nicht die Chance dazu. Die kommen hierher und stehen eigentlich als ungelernt da. Da entstehen natürlich auch wieder Probleme.
Genau. Das ist richtig. Und ja, vielleicht ist das auch so ein Aspekt, der in dieser Überarbeitung des Ausbildungssystems berücksichtigt werden sollte zukünftig, weil ja, gerade Migration ist ein Thema, das kann man schon mal einplanen. Da kann man sich ziemlich sicher sein, dass das ein Thema sein wird.
Ja, wir setzen ja auch auf Fachkräftemigration. Eben. Es ist ja auch angestrebt.
Genau, aber prinzipiell, man möchte natürlich diese Ausbildungen up-to-date halten, damit man konkurrenzwettbewerbsfähig bleibt, dieses internationale Ansehen nicht verliert und die Berufsbilder eben auch modern und up-to-date bleiben, weil auch da gibt es immer wieder Entwicklungen. Und generell gibt es einerseits das Bundesinstitut für Berufsbildung, das diese potenzielle Modernisierung untersucht, aber auch Sozialpartner, das sind dann Arbeitgeberverbände oder Gewerkschaften zum Beispiel, die das eben untersuchen. Und ja, so gibt es zum Beispiel verbindliche Standardberufsbildpositionen, die gemeinsame Mindestanforderungen in die Berufsausbildung integrieren. Also was zuletzt vorgeschlagen wurde, um eben modern zu bleiben. Und so gehören Tätigkeit in einer digitalisierten Arbeitswelt, nachhaltige Gestaltung des Arbeitslebens, Organisation des Ausbildungsbetriebes sowie Berufsbildung und Arbeits- und Tarifrecht und Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu Grundlagen, die in einer Ausbildung dazugehören sollten, was da empfohlen wurde. Und ich finde es sehr interessant, weil man da auch schon so ein bisschen diese digitalen Kompetenzen, die wir anfangs besprochen haben, schon
raus. Ja, die kommen schon ein bisschen raus, genau. Aber sind es wirklich nur Vorschläge oder, also wenn ich jetzt an sowas denke wie Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, was du jetzt zuletzt genannt hast, ich hoffe schon, dass das vielleicht auch verpflichtend ist, oder?
Natürlich ist die Sache dann immer, wie schnell das umgesetzt wird. Ja. Das Ziel ist auf jeden Fall, dass es integriert wird. Aber da gibt es natürlich auch ja, positive und negative Beispiele.
Na klar.
Einerseits kann es auch wieder aus einer Ausstattung scheitern. Das hatten wir in dem Schulbeispiel auch schon. Mhm. Und an der Weiterbildung der Ausbildenden, also der Lehrkräfte in der Berufsausbildung. So sieht es dann in der Realität zum Beispiel aus, dass seit den 1990ern gefordert wird, diese Berufsbilder zu reformieren, hin zu einer prozessorientierten Ausbildung, die eben reale Ausbildungs- und Geschäftsprozesse berücksichtigt, mit anderen Berufen kooperieren kann, während in der Praxis eben immer noch diese traditionelle fachliche Unterweisung stattfindet, die auch wenig Fokus auf Teamarbeit legt und daher nicht umfassend vorbereiten kann. Und ja, die Gründe sind ganz unterschiedlich. Es kann natürlich an dem Personal liegen, aber auch, dass sich eben ja, Betriebe, Berufsschulen und andere Ausbildungsstätten in Technologie und Organisation ganz ungleichmäßig entwickeln.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es da ganz viel drauf ankommt, in welchem Betrieb man vielleicht landet, wie fortschrittlich die da rangehen, wie sehr sie selbst auch bestrebt sind, das Konzept umzusetzen, was vielleicht auch vorgegeben ist oder was angedacht ist. Wie sehr sie sich mit diesem Ausbildungsmetier oder Ausbildungscharakter in ihrem Betrieb auch auseinandersetzen. Denn es ist ja so, das beste Konzept hilft ja nicht, wenn sich die Ausbildungspraxis eben nicht ändert.
Ja, und da ist es natürlich auch leichter, wenn man überbetriebliche Ausbildungsstätten hat, weil die natürlich Synergieeffekte nutzen können und man nicht so viele Parallelentwicklungen laufen hat. Man kann einen Prozess besser zusammengehen, wie das fünf kleinere Institutionen die gleichen Entwicklungen machen müssen.
Ja, genau.
Und ein Industriezweig, wo es sehr gut funktioniert, um auch mal ein positives Beispiel vielleicht zu nennen, ist generell die Metall-, Elektro- und Informationstechnik. Also zum Beispiel die Metallberufe wurden da sehr radikal zusammengekürzt, zum Beispiel, um Effizienz zu steigern. So sind über Jahrzehnte die einzelnen Berufe, also ursprünglich waren das in 1980 irgendwas, ursprünglich 47 Metallberufe.
Oh, okay.
Und das sind heute seit 2004 nur noch 5. Die auch einen Großteil der Ausbildungsinhalte überschneiden sich, um diese breite Grundlagenkenntnis zu erlangen.
Ja.
Genau. Und da sieht man halt auch an dem Beispiel, da hat es geklappt, dieser Wandel hin zu der Prozessorientierung und diesen gestaltungsoffenen Berufsbildern, um eben einer Industrie 4.0 auch gerecht zu werden.
Ja.
Und Gewerkschaften wie zum Beispiel die IG Metall, aber auch Arbeitgeberverbände sind diese Sozialpartner, die haben sich das angeschaut und haben ja neue Anforderungen und Perspektiven erarbeitet, die sie dann auch nochmal mit Expertinnen und WissenschaftlerInnen evaluiert und verfeinert haben. Das wurde dann als Handlungsempfehlung rausgegeben und innerhalb eines Jahres, da wurde das dann abgestimmt und in die Ausbildung übernommen. Also da ist ein positives Beispiel, wo das nicht seit den 1990ern gefordert wird,
sondern tatsächlich mal relativ schnell umgesetzt wurde.
Genau, und effektiv, man hat ja diese neue integrative Berufsbildpositionen eben in alle Berufe übernommen. Und Ausbildungsinhalte werden dann in der gesamten Ausbildungszeit beachtet und vermittelt, die eben ja diese vorhin genannten Aspekte, wie zum Beispiel die Tätigkeiten in einer digitalisierten Arbeitswelt, berücksichtigen, dass die Auszubildenden auf einen modernen Arbeitsplatz hin vorbereitet werden, eine moderne Arbeitswelt. Generell wurde dann auch der Ausbildungsrahmenplan um Themen der Digitalisierung, aber auch eben persönliche Kompetenzen erweitert. Also dann nochmal rückblickend auf dieses Kompetenzrahmenmodell, zum Beispiel Kompetenzen wie agiles Arbeiten oder Problemlösung. Und um die Ausbildung, die Erstausbildung jetzt nicht zu überladen, hat man dann auch zusätzliche freiwillige Qualifikationen aufgenommen. Diese da werden dann oft als Weiterbildungsoption genutzt.
Okay, also ich kann dann mir aussuchen, in welchem Bereich ich vielleicht noch ein bisschen was draufsetzen möchte.
Genau, und schließlich ist natürlich auch die Abschlussprüfung angepasst worden. So möchte man bei der Erstausbildung den Fokus vor allem eben auf diese digitalen und personalen Kompetenzen legen und das interdisziplinäre Arbeiten. Und dieser Prozess ist auch nicht abgeschlossen, denn die Sozialpartner prüfen weiterhin jährlich, ob und welche Neuerungen sinnvoll sind und ob das Fortbildungssystem ebenfalls novelliert werden kann. Und da möchte man dann halt vielleicht auch auf verschiedene Karrierestufen hingehen, also ob man jetzt nur Berufsspezialist ist oder ein Masterabsolvent, dass man da ebenfalls drauf eingehen kann.
Ja, es macht ja auch total Sinn, sich das immer wieder anzuschauen. Auch das ist etwas, was wir schon häufiger angesprochen haben. Es hilft ja nicht, es einmal zu reformieren und dann wieder die nächsten 40, 50 Jahre der Entwicklung hinterherzuhängen, sondern man muss es einfach als kontinuierlichen Prozess betrachten.
Genau, die Welt dreht sich weiter. Ich habe letztens auch, muss ich gerade nochmal dran denken, an das Bildnis Schlaglöcher auf Autobahnen oder so. Sie sind auch jedes Jahr wieder da und jedes Jahr muss man sie stopfen.
Ja.
Ist halt Arbeit, aber sonst verkommt es ja.
Genau. So, aber jetzt haben wir drüber gesprochen beim letzten Mal. Wie ist das in der Schule? Also wie kann da der Grundstein gelegt werden für diese digitale Zukunft, in die wir ja definitiv gehen, wo wir eventuell auch schon ein Stück weit angekommen sind? Und jetzt gerade haben wir drüber gesprochen, wie ist es, wenn ich vielleicht aus der Schule schon raus bin und in die Ausbildung starte. Aber was ist denn, wenn ich tatsächlich schon im Beruf bin? Also das ist ja auch nochmal eine Personengruppe, die man mitdenken muss, wenn man an die digitale Transformation denkt.
Vor allem, weil wir festgestellt haben, wie viele bei den Beschäftigten schon eine Ausbildung haben.
Ja, genau.
Genau, und natürlich sollte man diese Personengruppe nicht vernachlässigen. Da ist sich die Arbeitswelt weitestgehend auch einig. Man erkennt ja auch die Entwicklung, dass diese digitalen Kompetenzen einfach erforderlich werden. Stichwort Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit. Aber tatsächlich haben gar nicht so viele Unternehmen einen konkreten Plan für Kompetenzmanagement, für Kompetenzentwicklung. Und ja, da finde ich es auch ganz interessant, weil wir hier im Institut ja auch einen solchen Ansatz entwickeln.
Ja, genau. Die Kollegen haben auf jeden Fall eine Idee und auch tatsächlich auch schon mal umgesetzt und erprobt, wie das im Unternehmen gut vonstatten gehen kann und wie man da vielleicht digitale Kompetenzen auch nochmal aufsatteln kann.
Genau, also konkret geht es auch um strategisches Kompetenzmanagement. Das heißt, effektiv, man will einen umfassenden Ansatz, der kompetenten Umgang mit digitalen Veränderungen ermöglicht, aber auch, dass man High Potentials unter den Arbeitnehmenden identifizieren kann, aber auch Fachkräfte innerhalb des Betriebes ausbilden kann, weiterbilden kann eventuell. Also zum Beispiel, wenn man einen Programmierer bräuchte, aber keinen zur Hand hätte, dass man mithilfe von digitalen Tools, die man dann, wenn man die entsprechenden Kompetenzen hat, bedienen kann, mit zum Beispiel Low-Code trotzdem diese Rolle einnehmen könnte.
Genau, also es geht im Prinzip um individuelle Förderung, die der Arbeitnehmende erfährt, kann man ja eigentlich so sagen. Und gleichzeitig hilft es natürlich auch dem Unternehmen, genau wie du sagst, wenn da irgendwo gerade ein Engpass ist, dass man eben zunächst mal in seiner eigenen Belegschaft schaut, welche Kompetenzen und Potenziale sind denn vorhanden.
Genau, und wie geht man vor, wie schaut man, welche Potenziale sind da? Oder was fehlt eventuell, um diese Position, um die nächste Position zu erreichen, um diese Rolle gut auszufüllen? Und nötig ist es da erstmal eben, wichtige, relevante Kompetenzen zu definieren für die jeweilige Position. Dann erfasst man die vorhandenen Skills, Fähigkeiten der Mitarbeitenden. Und aus der Differenz bildet sich eigentlich dann schon der Weg. Also wo möchte man hin, was möchte man entwickeln, damit der Mitarbeitende für die jeweilige Position vorbereitet wird. Und man leitet anhand dieser Differenz zwischen Ist und Soll Maßnahmen ab. Als Kontrolle auf dem Weg kann man dann natürlich auch weiterhin das Kompetenzniveau erfassen und den Fortschritt nachvollziehen, damit man eben schauen kann, ob die Maßnahmen auch wirken. Und diese eventuell nochmal nachbessern.
Okay, und von welchen Maßnahmen sprechen wir da?
Das ist tatsächlich ein sehr individueller Lernpfad. Also da ist auch die Empfehlung, dass man das möglichst individuell hat und schaut, okay, was ist da, was muss noch entwickelt werden? Und das ist eben der erste Schritt, was ist überhaupt nötig? Also das ist ja für jede Position anders. Ich glaube, das lässt sich nicht so pauschal sagen. Aber auch da geht es sowohl um digitale als auch personale Kompetenzen. Und effektiv außerdem eine Empfehlung ist, nicht nur rein auf E-Learning zu setzen, denn reines Fachwissen, wir kriegen das glaube ich mit, einerseits hat es weniger Bedeutung in einer Umgebung, in der ja Wissen zeit- und ortsunabhängig eigentlich verfügbar ist. Außerdem kommen stets neue Erkenntnisse, gerade eben in einem forschenden Umfeld und deswegen hat reines Fachwissen eine gewisse Halbwertszeit. Man empfiehlt daher eher didaktische Ansätze zu verfolgen, also problembasiertes oder verhaltensbasiertes Lernen, was auch situationsorientiert ist, einfach um ja da zielgerichteter vorzugehen und auch sich eine Orientierung an lebenslangem Lernen zu holen. Da sind wir dann auch wieder lebenslanges Lernen, die Schlüsselkompetenzen, ne? Ist ja ein Teil davon.
Findet sich wieder, genau. Aber das klingt tatsächlich, ich gestehe, oder so kommt es mir vor, erst einmal nach total viel Mehraufwand, auch fürs Unternehmen. Wir sollten vielleicht nochmal auf die Vorteile eingehen, damit hier niemand verschreckt ist.
Genau, natürlich macht man sich die Mühe nicht umsonst. Generell gibt es dann eine bessere, höhere Arbeitsqualität und natürlich Wettbewerbsvorteile. Durch Re- und Upskilling kann man eben Fachkräfte, die eigenen Mitarbeitenden, ja, die Fachkompetenzen besser weiter ausbilden. Wir haben es schon mal vorhin erwähnt. Also vielleicht muss ich gar nicht eine neue Person einstellen, weil ich die nötigen Skills auch internen Mitarbeitenden so weit beibringen kann, dass sie diese Aufgabe mit übernehmen können.
Ja, und vielleicht gibt es mir auch einen Vorteil oder ich würde sagen ganz sicher sogar, um meine Fachkräfte, die ja vielleicht auch schon länger im Betrieb sind, auch da zu halten.
Natürlich.
Ja, wenn die mitarbeitende Person merkt, ne, da kümmert sich jemand drum, dass ich auch persönlich weiterkomme und mich weiterentwickeln kann und da, hat da einen Plan für mich oder ich darf meine Pläne verwirklichen, dann ist das bestimmt ein großes Plus.
Genau, und das ist auch, das sieht man, wie wichtig auch so ein ganzheitliches Konzept ist beim Kompetenzmanagement. Also nicht nur die Unternehmensziele irgendwie im Auge zu behalten, sondern auch die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden zu integrieren in dieses Konzept, sodass man effektiv ein Win-Win auf beiden Seiten hat. Also, dass das Unternehmen und das Individuum beide an ihre Ziele kommen, gemeinsam und da auch so ein paar Synergieeffekte mitzunehmen. Mhm. Ja, und apropos ans Ziel kommen, da muss ich auch nochmal dran denken an eine Metapher, die du letztes Mal erwähnt hattest und ich glaube, ich möchte sie so ein bisschen erweitern. Du hast beschrieben, dass wir ja an einer Kreuzung stehen.
Ah, okay, verstehe, ja.
Und je nachdem, wie wir diesen ja, Umgang mit neuen Technologien und diesen Digital Future Skills beherrschen, je nachdem, also wie wir uns entscheiden, diese zu erlernen.
Schlagen wir den einen oder anderen Weg ein, ne?
Genau. Und jetzt sehen wir einfach, okay, es muss nicht nur an dieser Einkreuzung dieser Entscheidung stattfinden, sondern wir haben auf dem Weg mehrere Kreuzungen, wo wir immer wieder irgendwie auf den anderen Weg kommen können, unseren Kurs korrigieren können. Und nur weil wir einmal vielleicht falsch abgebogen sind, also später merken, uns gefällt es nicht, wo es lang geht, heißt es nicht, dass wir auf dem Weg bleiben müssen, sondern ja, dass wir unseren Kurs jederzeit korrigieren können und dass es da effektiv ganz viele Möglichkeiten gibt.
Ja, das finde ich gut. Also das ist eine schöne Vervollständigung dieses Bildes, würde ich sagen. Da gehe ich gerne mit.
Genau, und das Ziel dieser Folge haben wir damit auch erreicht, würde ich sagen. Wir bedanken uns sehr herzlich bei dir fürs Zuhören, bei unserem Produktionsteam und bei den Autoren der heute erwähnten Artikel. Alle Links packen wir dir natürlich in die Beschreibung, sodass du dich weiter informieren kannst, wenn es dich interessiert. Und bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.